Ich habe eine Predigt gehört, in der das Beispiel von dem Herrn Jesus im Hause Simeons gebracht wurde. Das ist die erste Predigt eigentlich, die ich aus dem Munde Bruder Brennims gehört habe, über die Geschichte der Sünderin, als sie in das Haus des Simeon kam und zu den Füßen Jesu niederfiel. Es wird kein einziger Satz berichtet, den sie gesprochen hat. Kein einziger Satz. Es wird nur berichtet, dass sie in das Haus kam, von ihrer Fußwaschung, von ihrem Willkommen, von ihrer Salbung, von nichts wird etwas gesagt. Es wird nur berichtet, dass sie zu den Füßen Jesu hinfiel und dass sie weinte. Und zwar so weinte, dass genügend Wasser vorhanden war, um die Füße des Herrn zu waschen. Das ist ganz anders, als wenn wir uns Mühe machen, um etwas weinen zu können. Das war eine ganz andere Sache. Sie fiel zu den Füßen des Herrn und sie weinte. Sie brauchte keine Schüssel mit Wasser zu holen. Genügend Wasser floss hervor aus ihren Augen. Und sie erlebte den Herrn. Sie brauchte gar nicht sagen, Herr, ich bin deswegen hier. Herr, ich bitte um das. Herr, möchtest du bitte und Herr, möchtest du und Herr, möchtest du. Sie kam zu Jesus in der rechten Einstellung ihres Herzens. Und es wurde an dem offenbar, was sie tat. Und als alles so weit zu Ende war, sprach der Herr zu diesem Weibe, sagte, deine Sünden sind viele gewesen, aber sie sind dir alle vergeben. Gehe hin im Frieden und sündige nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dieses Weib zog hin im Frieden. Sie hat sich um keinen Pharisäer mehr gekümmert und um keinen Sadduzäer. Sie hatte den Herrn erlebt. Und sie war froh, dass sie zu den Füßen Jesu sein konnte. Ich glaube, wir müssen zu dem Anfang zurückkehren. Nach all der hohen Erkenntnis, nach all der tiefen Belehrung, nach all der prophetischen Offenbarung müssen wir zu den Füßen Jesu zurückkehren und unseren Tränen freien Lauf lassen. Für seine Gnade und seine Treue, für das, was er an uns getan hat. Wir, die wir verurteilt waren, die wir uns vor Gott nicht hätten sehen und hören lassen können, von ihm begnadigt für ewig und dürfen zu den Füßen Jesu sein und dann die holdseligen Worte seines Mundes hören. Die Frau hatte keine eigene Vorstellung von ihrem Erlebnis mit dem Herrn. Sie ist nicht gekommen und sagte, Herr, ich wünsche heute Abend die Geistestaufe. Sie kam nicht und sagte, Herr, wenn du heute Abend nicht das oder das tust, dann weiß ich nicht mehr aus. Nein. All das war gar nicht der Fall. Gar nichts hat sie gesagt. Ihr Herz schrie zu Gott. Sie wusste, wenn ich zu den Füßen des Meisters bin, dann wird er wissen, was er mit mir tun soll. Er weiß, was ich bedarf. Er weiß, warum ich schreie. Er weiß, wo mein Anliegen ist. Wenn ich nur zu den Füßen des Meisters komme, dann ist mir geholfen. Und ihr war geholfen. Sie hatte nicht einen Wunschzettel. Sie hat nicht irgendwelche Argumente gebracht. Sie kam, so wie sie war, und hat den Herrn erlebt, stille geworden zu den Füßen Jesu. Und dachte sich, wenn ich hier bin, was immer er sagt, wird recht sein. Was immer er tut, wird wohlgetan sein. Dass es uns in diesen Tagen gelingen möchte, unseren eigenen Wunschzettel zu zerreißen und zu den Füßen Jesu in derselben Weise zu sein, dass wir um der Gnade Gottes willen, die uns zuteil geworden ist, einmal von Herzen weinen könnten in der Gegenwart des Herrn. Einmal von Herzen unseren Tränen freien Lauf lassen, um der Gnade und Barmherzigkeit willen, die uns zuteil geworden ist. Dann wird alles andere von selber kommen. Dann kommen Erlebnisse, an die wir im Augenblick gar nicht gedacht haben, die wir gar nicht krampfhaft haben wollen. Wer krampfhaft kommt, wird sowieso gar nichts empfangen. Der wird so gehen, wie er kommt. Aber wer sich in Demut zu den Füßen des Herrn begibt und nicht sagt, Herr, tu du jetzt das. Herr, ich möchte das. Herr, du weißt, ich habe das. Vergessen wir das alles. Er weiß, was wir bedürfen. Er weiß, weshalb wir hier zusammengekommen sind. Er kennt unser Anliegen. Das Einzige, was wir brauchen, ist uns zu den Füßen Jesu niederzuwerfen, im Staub und in der Asche, und unseren Tränen freien Lauf lassen. Was in der Zeit in dieser Frau vorgegangen ist, das können wir uns alle kaum vorstellen. In der Gegenwart des Meisters, nicht in einer Diskussion über hohe Erkenntnis, nicht über lehrmäßige Probleme. Sie hatte eine Sache am Herzen. Wenn ich nur dahin komme, wo dieser Herr und Meister ist, und mich zu seinen Füßen werfe, alles andere wird er wissen, alles andere wird er tun. Und das ist die Einstellung, mit der wir, mit der ich in diese Versammlung gekommen bin. Nicht dem Herrn zu sagen, tu du das oder jenes. Das sei ferne. Wir kommen mit der Einstellung, Herr, zu deinen Füßen wollen wir sein und vor deinem Angesicht verweilen, damit du an uns das tun kannst, was du in dieser Stunde für richtig empfindest. Und ich möchte allen, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, den Werdegang und den Aufbau innerhalb der Gemeinde des Herrn in den letzten Jahren so genau zu beobachten, wie wir an dieser Stätte sagen und uns allen erneut sagen, Gott hat einen Weg mit der Gemeinde. Dieser Weg ist vor Grundlegung der Welt bestimmt worden. Dafür gibt es keine Beeilung, dafür gibt es keine Verzögerung. Unser Gott fegt alle Hindernisse aus dem Wege und räumt sie auf nach beiden Seiten, dass allen Hören und Sehen vergeht. Unser Gott ist allmächtig. Er hat genügend geredet und sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Nach all den Jahren der Belehrung ist eine tiefe Reinigung und Buße ausgebrochen. Der Geist Gottes hat angefangen, in einer ganz besonderen Weise zu wirken und sich Bahn zu schaffen. Wie lange dieser Zustand dauern wird, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass alles, was Gott tut, ewige Geltung hat. Und dass es notwendig ist und sein muss, ehe das, worauf wir warten, offenbar werden kann. Wir können mit der absoluten Gewissheit sagen, Jesus verspätet sich nie. Wenn wir nur unseren Weg zu ihm finden, nicht mit Anklagen, nicht mit Vorwürfen, nicht mit Argumenten, sondern ganz einfach unseren Tränen aus Dankbarkeit freien Lauf lassen, wie wir im Psalmwort schon gehört haben. Der Herr hat Großes unter den Völkern getan. Es darf nicht vorkommen, dass sich irgendetwas breit macht, das Unruhe unter das Volk Gottes bringt. Es steht geschrieben, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wenn wir zum Volke Gottes gehören, dann ist uns diese Ruhe vorhanden. Und wer in Gott zur Ruhe gekommen ist, der ruht von all seinen eigenen Werken. Und das wollen wir ja. Wir wollen mit uns selber und mit unseren eigenen Werken zur Ruhe gekommen sein, damit Gott seine Werke durch uns und mit uns wirken kann. Und das müssen wir begreifen. Es steht nicht geschrieben, es ist eine Ruhe vorhanden allen Menschen oder allen Christen. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wir dürfen in dieser Zeit den Anspruch stellen, das Volk Gottes zu sein. Und deshalb ist uns diese Ruhe vorhanden und wir dürfen in diese Ruhe eingehen. Und dann sind wir zu Ende mit unseren eigenen Werken und haben Gott die volle Verantwortung übergeben. Ich bin dahin gekommen, dass ich dem Herrn gesagt habe, du trägst die Verantwortung für deine Gemeinde und nicht ich. Man könnte eines frühzeitigen Todes sterben, wenn man sich die Last und die Not aufbürden ließe und würde damit zugrunde gehen. Aber wenn man begreift, dass es der Herr ist, der die volle Verantwortung übernommen hat, dann werden wir stille in dem lebendigen Gott. Und in dieser Stille wird uns geholfen sein. Das ist das Wort, das der Herr mir aufgetragen hat, das ich lesen soll. Jesaja 30. Jesaja 30 von Vers 15. Denn so hat Gott, der Herr, der Heilige Israels gesprochen. Durch Umkehr und Ruhe halten werdet ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen besteht eure Kraft. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern habt gesagt, nein, vielmehr auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Nun, so sollt ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir rennen oder reiten. Nun, so sollen eure Verfolger die Renner sein. Das hat nicht ein Mensch, das hat noch nicht einmal der Prophet Jesaja gesagt, sondern wie hier geschrieben steht, so hat Gott der Herr, der Heilige Israels gesprochen. Durch Umkehr und Stille sein werdet ihr gerettet werden. Und im Stille sein und Vertrauen besteht eure Kraft. Wir wissen, dass wir über die Kraft Gottes, über die Kraft des Heiligen Geistes, über die Kraft des Namens Jesu, wir können, wenn wir den Begriff Kraft verwenden wollen, aus manchen Gesichtspunkten von der Heiligen Schrift aus sprechen. Aber hier geht es um eine ganz besondere Sache. Hier geht es darum, dass uns im Vertrauen zu Gott geholfen wird. Und wer Vertrauen hat, der kommt zur Ruhe. Wer Vertrauen hat, wird stille. Wer Vertrauen hat, ruht in dem allmächtigen Gott und weiß, dass er seine Sache herrlich hinausführen wird. Auch wir alle, die wir ab und zu in Unruhe geraten. Wenn wir einmal stille werden, wenn der Geist Gottes uns zur Ruhe bringen kann, dann hören wir eine leise Stimme sagen, der Herr wird alles wohlmachen. Wenn wir stille werden, hören wir ihn sagen, es wird alles herrlich enden. Wenn wir stille werden, vernehmen wir seine Stimme. Das Ende wird noch herrlicher sein, wie der Anfang war. Wenn man unruhig ist, dann hört man gar nichts von all diesen Verheißungen. Man hört nur seine eigenen Argumente um die der anderen, und es geht hin und her, ohne dass einem geholfen wird. Hier steht, durch Umkehren, und das hat Gott mit uns getan, wir sind umgekehrt, durch Umkehren und Stille sein, nicht durch Umkehren und Murren, nicht durch Umkehren und hin und her reden, durch Umkehren und Ruhe halten, und das ist so schwer. Jetzt, in den letzten Augenblicken vor dem Kommen des Herrn, jetzt, wo wir alle unterwegs sein sollten, beschäftigt mit allem, was im Reiche Gottes vor sich geht, sollen wir plötzlich stille werden, sollen Ruhe halten, nachdem wir umgekehrt sind. Und das ist eine der schwersten Sachen, die Gott uns aufgetragen hat. Wenn er gesagt hätte, jetzt, nachdem ihr umgekehrt seid, könnt ihr die Welt einreißen, könnt ihr die gewaltigsten Dinge tun, denn es ist Gewaltiges, das geschehen ist, dann wären wir alle mittendrin und es entspräche unserer Mentalität. Aber Gott will uns zur Stille führen, damit dann endlich seine Kraft wirklich offenbar werden kann. Und es heißt hier, im Stille sein und Vertrauen besteht eure Kraft. Alles andere wird Gott zu seiner Zeit und Stunde vollbringen. Im Stille sein. Und es gibt das prophetische Wort, wer weise ist in dieser Zeit, der schweigt. Wenn wir zur Ruhe in Gott gekommen sind und erkannt haben, dass er einen Weg mit seiner Gemeinde hat und begriffen haben, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren worden sind. Und wir brauchen uns einander gar nichts vorzumachen. Wir sehen aus der Vergangenheit, dass alle Gläubigen, die von Gott zur Seligkeit verordnet waren, in ihrer Zeit die göttliche Botschaft auf- und angenommen haben, und sie erlebten Gott in der Weise, wie es in ihrer Zeit gepredigt wurde. Ich habe es bereits am Mittwochabend erwähnt. In der Zeit der Reformation konnten die gläubig gewordenen das Erlebnis nicht über die Verkündigung hinaus machen. Das Erlebnis der Gläubigen war immer in den Schranken der jeweiligen Verkündigung. Wir sehen später, in der Zeit der Heiligung unter John Wesley, war wieder etwas ganz Neues. Und die Menschen haben Gott innerhalb dieser von Gott gesandten Verkündigung aufs Neue erlebt. Dann kam die Jahrhundertwende mit der mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes. Und gemäß der Verkündigung haben die Gläubigen Gott in einer solchen Weise erlebt. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Wir können heute die Jahre nicht zurückdrehen. Wir können nicht zur Jahrhundertwende zurückgehen und hier ein Pfingsterlebnis, wie es in jener Zeit gewesen ist, aufs Neue ins Dasein rufen. Es sei denn, Gott würde es, und darauf warten wir, in seiner Gnade tun, wie damals zu Pfingsten. Denn das Ende soll dem Anfang gleich werden. Wir wissen aber, dass nach dieser gewaltigen Pfingsterweckung, wo die Betonung auf die Geistestaufe und Geistesgaben in einer besonderen Weise gelegt wurde, brach nach dem Zweiten Weltkrieg doch diese gewaltige Heilungserweckung durch. Es war nicht mehr, auch nicht in den Versammlungen Bruder Brennhams. Und es möge hier niemand meinen, dass Bruder Frank sich ein Alibi schaffe, um sich in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Aber ich muss euch die Wahrheit sagen. Es war eine andere Zeitepoche im Reiche Gottes angebrochen und der Engel des Herrn, der zu Bruder Branham am 7. Mai 1946 kam, er sprach nicht, ich komme aus der Gegenwart Gottes und sende dich, damit du verkündigst, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Das war schon geschehen. Er sagt, ich bin aus der Gegenwart Gottes gesandt worden, um dir zu sagen, dass dir eine Gabe der göttlichen Heilung gegeben wurde und dass du ausziehen sollst. Und wir wissen, was der Engel gesagt hat, gleich wie Moses. Zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir mit oder in Begleitung dieser Gabe und des Dienstes zwei Zeichen gegeben werden. Es brach eine neue Zeit an. Und wir sehen, dass selbst der Dienst dieses Knechtes Gottes aus der evangelistischen Verkündigung in die lehrmäßige Verkündigung überging und aus der lehrmäßigen in die prophetische Offenbarung des prophetischen Wortes, das für unsere Zeit bestimmt ist. Wir befinden uns nicht am Anfang dieser Dinge. Wir können noch nicht einmal im echten Sinne die ersten Jahre des Dienstes Bruder Branhams wiederholen. Noch können wir seinen zweiten Dienst, noch seinen dritten Dienst wiederholen. Es ist ein Vorwärtsgehen im Reiche Gottes. Und ich denke nicht daran, etwas zu kopieren oder zu wiederholen, es sei denn, Gott tut es. Aber ich werde mich hüten, einen Bruder Branham zu spielen. Ich möchte sein, was Gott aus mir gemacht hat. Und es geht jetzt nicht mehr allein um die Heilung des Leibes. Es geht um die völlige Befreiung, um die Seele. Es geht um die Seligkeit. Es geht um viel mehr, wie es in den vergangenen Jahren gegangen ist. Und weil es um mehr geht, deshalb geht Gott einen tieferen Weg mit uns. Und ich kann nicht sagen, Herr, du hast uns zu lange warten lassen. Ich muss mich in die Lage der Knechte Gottes versetzen, die im Namen des Herrn geredet und geweissagt haben und nicht einmal sehen konnten, wovon sie gesprochen haben, sondern heimgingen, ohne mit eigenen Augen die Erfüllung dessen zu sehen, was sie mit ihrem Munde ausgesprochen haben. Wir glauben, was Gott uns verheißen hat. Wir werden die Vollendung des Werkes Gottes sehen. Wir werden den Schlussstein sehen, wie er auf den göttlichen Bau herunterkommt. Und ich denke nicht daran, mich in irgendeiner Weise nervös machen zu lassen. Unser Gott hat volles Vertrauen verdient. Und wir, wie wir an dieser Stätte zusammenkommen, und so haben wir es gelesen, sollten Ruhe halten und stille werden. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn man einem sagt, halte Ruhe, oder man sagt ihm, sei stille, das ist fast ein und dasselbe. Das eine könnte sich auf Taten beziehen und das andere auf Worte. Wenn jemand was tun will, dann kann man ihm sagen, halte Ruhe. Dann weiß er genau, er braucht in dem Moment gar nichts zu tun. Wenn man ihm sagt, sei stille, dann hält er seinen Mund. Und wenn wir diese beiden Dinge begriffen haben, dass wir erst dann reden können, wenn Gott die Stunde gegeben hat, damit es im Glauben und nicht im Unglauben geschieht. Was nützt ein Reden, wenn es im Unglauben geschehen ist? Es nützt weder dem, der geredet hat, noch denen, die gehört haben. Aber wenn wir Ruhe halten können und Stille sein, wenn diese Kombination uns von Gott zuteil werden kann und wir zu dieser Kombination das Vertrauen nicht wegwerfen, weil wir wissen, es bringt eine hohe Lohnvergeltung mit sich, sondern beharren bis ans Ende, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Da können wir unbesorgt sein. Und es darf mir niemand unterstellen, dass ich hier Ruhekissen verteilen möchte für die Köpfe. Es genügt, wenn wir Sitze haben auf dem Sitz. Das möchte ich nicht. Aber ich muss euch sagen, dieses Wort hat Gott mir direkt aufgetragen. Und das habe ich zu sagen. Das ist das Wort für die Situation, in der die Gemeinde des lebendigen Gottes im Augenblick angekommen ist. Und wenn die Stunde Gottes schlägt, dass er im Begriff sein wird, etwas anderes, etwas Neues zu tun, dann wird er reden, dann wird er es offenbaren. Wir alle müssen es jetzt lernen. Auch wenn die Menschen sagen, ja, es tut sich nichts. Wer sagt euch das? Es hat sich in jeder Versammlung noch immer Großes getan. Stimmt's oder nicht? Wenn ein Mensch sagt, es tut sich nichts, dann stimmt das nicht. Ich habe noch keinen Gottesdienst erlebt, in dem Gott nicht geredet hätte durch sein Wort und gewirkt hätte durch seinen Heiligen Geist. Stimmt's oder nicht? Also, Gott tut etwas. Vielleicht noch nicht das, worauf wir warten. Vielleicht nicht so, wie wir es meinen. Aber das haben wir gleich zu Anfang gesagt. Unser Platz ist zu den Füßen Jesu. Ohne ihm viel Worte zu geben oder zu sagen, was er tun soll. Wenn wir zu seinen Füßen ruhen, dann wird er wissen, was er mit uns, was er mit denen um uns und in der ganzen Welt zu tun hat. Er ist der Herr. Er möge die Aufträge geben, wie es ihm gefällt. Durch Ruhe halten werdet ihr gerettet und im Stille sein. Und im Vertrauen besteht eure Kraft. Wir sind sicher hierher gekommen, um Gott darum zu bitten, dass er uns Kraft geben möchte. Wisst ihr, dass ihr Gott mit diesem Wort Kraft überhaupt nicht kommen braucht? Dass ihr nur diesem Rezept folgen müsst, damit euch seine Kraft zuteil wird? Durch Umkehren, durch Ruhe halten und im Stille sein und im Vertrauen besteht eure Kraft. Es ist nicht allein in den Worten, die wir formulieren. Es ist in der Sache selber, die wir begreifen müssen, die Gott in dieser Zeit aus Gnaden tut. Wir können die Geschichte des Reiches Gottes nicht zurückdrehen. Es geht vorwärts. In den 10 Jahren, und man kann fast sagen, auf den Monat und auf das Jahr sind es 10 Jahre gewesen, in denen wir den Auftrag ausgeführt haben, wie Gott es geboten hat. Seit dem April dieses Jahres ist etwas anders geworden in der Verkündigung. Wir sehen jetzt, was wir vorher nicht gesehen haben und spüren durch die Leitung des Heiligen Geistes, dass wir jetzt in einer Übergangszeit sind, aus der Belehrung, aus der Theorie, in die Praxis, in das Erleben, in das Besitznehmen dessen, was Gott verheißen hat. Jetzt kommen die Dinge, auf die wir lange gewartet haben. Und dennoch könnte ich euch heute nicht sagen, ob es Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern wird. Wer hätte von uns im Jahre 1966 auch nur mit einem Gedanken zu glauben gewagt, es werde noch 10 Jahre vergehen, in denen wir das Wort Gottes verkündigen können. Wenn man die Tonbandpredigten Bruder Brennems hört, dann hat er immer so gesprochen, als sei das Kommen des Herrn im nächsten Augenblick. Und wenn ich euch zurücknehme zu den Briefen des Paulus, ob zu 1. Korinther 15 von Vers 51 oder zu 1. Thessalonicher 4 von Vers 16, dann schließt er sich selber mit ein und sagt, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird ertönen und die Gerechten werden in Unvergänglichkeit auferweckt und so weiter. Er hat das alles mit seinem prophetischen Blick so gegenwärtig, so nahe gesehen. Mit keinem Augenblick hat der große Mann Gottes daran gedacht, dass fast 2000 Jahre vergehen würden, bis das, worauf er wartet, erfüllt werden kann. Wenn wir alle Knechte Gottes fragen würden, dann waren die göttlichen Dinge in ihnen so lebendig, so gegenwärtig. Sie haben sie jeden Tag erlebt, weil sie mit Gott wandelten. Es war keine tote Sache. Es war ein lebendiger Glaube, der sie in der Gegenwart Gottes hielt. Und sie waren in dieser großen Erwartung dessen, was Gott tun würde. In derselben Weise war es mit Bruder Brennan und besonders seit Öffnung der 7 Siegel. Da wurde die Frage gestellt, ist die Gnadenzeit jetzt vorüber? Und er sagt, es sieht ganz danach aus. Er hat nicht gesagt ja und nicht nein. Er sagt, es sieht ganz danach aus. Und wir haben jetzt so viele Jahre danach und dürfen sagen, noch ist Gnadenzeit, noch ist Gott gnädig, wem er gnädig ist. Aber für ihn war es so gegenwärtig, es war so nahe, er sah die Entfaltung im Reiche Gottes, dass er jeden Augenblick damit gerechnet hat. Und wir alle haben auch damit gerechnet und rechnen weiter damit. Aber wir können Gott zeitlich nicht festlegen. Wir können ihm keine Vorwürfe machen. Meint ihr nicht, dass ich besser schlafen könnte, wenn die Kranken gesund, die Toten auferweckt, die Krüppel geheilt würden? Meint ihr nicht, dass das meinem Nervensystem besser bekommen würde? Und wenn doch jemand in einer Notlage und schrecklichen Verfassung sein müsste, dann bin ich es doch. Aber ich darf mir dieses Wort selber nehmen, das Gott mir aufgetragen hat, durch Ruhe halten, durch Stille werden und im Vertrauen auf den lebendigen Gott in der Überzeugung, dass er alles wohl machen wird, besteht meine Kraft. Lob und Dank sei dem lebendigen Gott. Und dieses Wort hat der Herr mir vielleicht 2 Stunden vor dem Gottesdienst geschenkt. Und ich sage meinem Volk, das ist die Stunde, in der wir angekommen sind. Und das ist das Bild, das auf uns zutrifft. Wehe dem, der jetzt sagt, auf Rossen wollen wir dahin reiten. Wir wollen dies und jenes tun. Dann werden wir wie vor Rossen fliehen müssen, die uns verfolgen. Die Sachen, die wir voreilig tun möchten, verfolgen uns dann und werden zu unseren Feinden und lähmen uns auf unserem Lauf. Habt ihr es gehört? Das hat der Geist Gottes geredet und nicht ich. Die Dinge, die wir voreilig tun möchten, aber nicht tun können, sie werden uns zu Feinden und verfolgen uns auf unserem Wege und lähmen unsere Kraft. Aber wenn wir Ruhe halten können und stille sein dürfen, dann wird Gott zu seinem Recht kommen, wenn wir unseren Platz zu den Füßen Jesu finden und uns einmal von Herzen bei ihm bedanken für die Gnade und das Vorrecht, vor Millionen in dieser Generation sein Wort gehört zu haben und uns beugen bei dem Schemel seiner Füße und sein Angesicht suchen, dann wird er zu uns reden und uns gerechtfertigt und gesegnet von dannen schicken. Durch Ruhe halten werdet ihr gerettet, im Stille sein und im Vertrauen besteht eure Kraft. Dann aber steht gleich, aber ihr habt nicht gewollt. Sie haben gesagt, nein, nein, das geht nicht mehr, wir müssen. Vergesst alles geht nicht mehr, vergesst alles wir müssen gar nichts. Wir müssen stille werden und wir müssen Ruhe halten. Und alles andere wird Gott zu seiner Zeit tun. Sonst werden wir uns selber Dinge zu Feinden machen, die uns auf unserem Glaubenswege hemmen und im Wege stehen. Habt ihr das alle begriffen? Alle bis zum Letzten? Dass wir einfach zur Ruhe Gottes eingehen müssen. Ich meine nicht geistlich einschlafen. Davon rede ich nicht. Ich meine, dass im Reiche Gottes nichts nach eigenem Willen geschehen ist und nichts nach eigenem Willen geschehen wird. So gewiss heilige Männer unter der Inspiration des Heiligen Geistes geredet haben, so gewiss wird derselbe Heilige Geist das Wort, das erfüllt werden soll, hervorbringen und die Inspiration geben, damit es seine Erfüllung findet. Nicht ich, sondern Gott wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Auch Bruder Brenin hätte von selber all diese Dinge nicht gewusst. Aber der Geist Gottes hat ihm die Verheißungen und die Weissagungen geoffenbart. Er hat ihn darauf hingewiesen. Und das haben wir im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder neu erlebt. Und es beugt mich in den Staub und in die Asche, wenn ich darüber nachdenke, was Gott an uns allen und an Tausenden durch sein Wort in aller Welt ausgerichtet hat. Ist das etwa nichts? Gott hat Großes und Gewaltiges getan unter allen Völkern. Natürlich müssen auch wir auf diese Stunde warten, aber nicht, dass wir dem Herrn Vorwürfe machen, nicht, dass wir uns selber unruhig machen, nicht, dass wir anfangen, hin und her zu tun, als vermöchten wir die Dinge des Reiches Gottes zu beschleunigen. Wenn ihr dieses Kapitel weiterliest, das, was sie tun wollten, hat man später mit ihnen getan. Auf Rossen wollen wir dahin reiten, später wurden sie von Rossen verfolgt. Die Dinge, die wir voreilig tun möchten, werden nachher unsere Verfolger. Und das wollen wir nicht und das darf nicht sein. Ich habe Respekt vor jedem Bruder, dessen Herz davon angetan ist, dass Gott Großes tun möchte, aber dann kommt mit diesem Vorschlag und beugt euch zu den Füßen Jesu und redet nicht zu anderen darüber und macht sie unruhig und wild, sondern wenn euch etwas auf das Herz gelegt ist, dann kommt damit zu den Füßen Jesu und dann wird er reden und er wirken, wenn seine Stunde und seine Zeit gekommen ist. Was nützt es uns, wenn wir einander unruhig machen und sagen, so lange haben wir gewartet und es ist nichts passiert? Ich sage noch einmal, Wer es wagt zu sagen, es ist nichts geschehen, dessen Augen sind noch nicht gesalbt mit der göttlichen Augensalbe. Denn was jetzt vor sich geht, ist größer, was in der gesamten Vergangenheit vor sich gegangen ist. Gott geht mit der Gemeinde nicht rückwärts. Gott geht vorwärts. Und die Stunde muss nahe sein. Aber das müssen wir begreifen, dass wir einander jetzt nicht unruhig machen und sagen, so lange haben wir gewartet. Ein Jahr ist nach dem anderen vergangen. Steht das nicht schon im Propheten geschrieben? Die sagen, die Weissagungen, die der dort ausspricht, infolge von Offenbarungen, die ziehen sich Jahr für Jahr hin. Aber sprich zu dem Hause Israel, hinfort soll es keinen Verzug mehr geben, sondern was ich, der Herr, geredet habe, das wird sich auch erfüllen. Aber der Tag und die Stunde muss dafür kommen. Es kann niemand an dieser Stelle sagen, Bruder Frank, tu du's? Wer bin ich? Ich muss so darauf warten, wie jeder andere auch. Und ich habe mich in Geduld zu fassen. Und dass das nicht leicht ist für mich, das könnt ihr euch alle vorstellen. Aber wenn ich in Gott zur Ruhe gekommen bin, dann ruhe ich von all meinen eigenen Werken. Dann habe ich gar nichts mehr zu tun. Dann sehe ich nur noch einen, der am siebenten Tage das Schöpfungswerk vollendet hat. Und der dann ruhte, ich sehe ihn, der im siebenten Gemeindezeitalter seine Gemeinde vollendet, um dann im tausendjährigen Reich auszuruhen mit seiner Braut. Dann haben wir keine Sorge mehr, sondern ruhen in Gott und werden stille. Und in dieser göttlichen Ruhe, nicht in meiner Ruhe und nicht in deiner, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Ein Ruhen in Gott, ein Ruhen in seinem Wort, ein Ruhen in seinen Verheißungen, ein göttliches Vertrauen in den lebendigen Gott gesetzt, dass er alles aus Gnaden wohlmachen wird. Seid ihr alle davon überzeugt? Und genauso sind wir davon überzeugt, ganz gleich, was unsere Erlebnisse schon gewesen sein mögen oder nicht. Wir sind alle davon überzeugt, dass das Blut des Lammes uns gewaschen hat und dass wir das Wort der Wahrheit erkannt haben und dass wir ein Eigentum Jesu Christi sind und das uns vollenden wird und dass es ohne uns als ein Teil der Braut kein Hochzeitsmahl geben kann im Himmel. Er muss seine Brautgemeinde vollenden, ehe die Hochzeit stattfinden kann. Und weil wir dazu gehören, fassen wir uns in Geduld und wissen, er wird es wohl machen. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Jetzt möchte ich gerne in diesem Kapitel weiterlesen, und zwar von Vers 19. Ja, du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen, auf deinen Hilferuf hin. Sobald er ihn vernimmt, wird er dich erhören. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Du Volk in Zion, nicht in Babel, in Zion, wir sind zurückgekommen zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Und wie Paulus sagt, zu dem Jerusalem, zu dem Vollendet der Gerechten. Wir sind zurückgekommen zu dem lebendigen Gott und zu der Stadt Gottes. Du Volk, das in Zion ist und in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Gewiss nicht, von heute ab brauchte niemand mehr zu weinen. Denn Gott hat unsere Gebete erhört. Er hat unser Elend gesehen. Er hat unseren Notschrei vernommen. Und er wartet selber nur auf die Stunde, die er gemäß seinem Heilsratschluss dafür bestimmt hat. Ja, du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immer fortweinen. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen auf deinen Hilferuf hin. Er hat unseren Hilferuf vernommen. Und wenn er selber oder der Prophet hier sagt, gewiss wird er sich dir gnädig erweisen, entweder wir glauben's oder wir glauben's nicht. Und wir dürfen sagen, er hat sich uns schon gnädig erwiesen und wird sich gnädig erweisen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und wird es an nichts fehlen lassen. Es heißt hier, sobald er den Hilferuf vernommen hat, wird er dich erhören. Und der Allherr wird euch zwar das Brot der Drangsal und das Wasser der Trübsal reichen, aber deine Lehre werden sich nicht abermals verbergen müssen, sondern deine Augen werden deine Lehre erblicken. Warum? Wenn das, was gelehrt wird, nicht geschieht, dann könnte man sich verkriechen. Dann könnte man sich verbergen. Aber alsdann werden sich deine Lehre nicht mehr verbergen brauchen. Warum nicht? Weil Gott das, was gelehrt wurde, offenbar machen wird in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist doch die Stunde, in der wir angekommen sind, Brüder und Schwestern, dass Gott unseren Hilfeschrei gehört hat. Auch diese Zwischenzeit hatte ihren Platz und man braucht über keinen Böse zu denken, der seinem Herzen Luft gemacht hat und der vielleicht gesagt hat, ja, wie lange soll es noch gehen und manches Gespräch stattgefunden hat. Niemand braucht übel gegen den anderen zu denken. Keiner braucht sich selber oder einem anderen einen Vorwurf zu machen. Aber jetzt, in dieser Stunde, an diesem Tage, lässt Gott uns dieses Wort hören. Es ist ein Wort, das der Prophet für diese Zeit gesprochen und das in der Heiligen Schrift geschrieben steht, um uns an diesem Tage den göttlichen Trost zu spenden und uns aufzurichten und stille zu machen vor dem Angesicht Gottes. Sicher ist mir klar, dass der Heilige Geist einem jeden das Wort verklären muss. Das kann nicht hier von vorne geschehen. Aber wenn ich euch sage, dass ich vorhatte, eine Predigt von Bruder Branham heute Abend zu übersetzen, und der Geist Gottes sprach, schlage auf und lies ihnen das Wort. Ich habe es nicht suchen brauchen. Ich habe nicht geblättert, um es zu finden. Wenn der Herr an diesem Tage in dieser Weise mit uns redet, dann lasst uns als Volk Gottes zu der Ruhe Gottes eingehen und in dem festen Vertrauen zu dem lebendigen Gott ist unsere Kraft. Und das dürfte nicht wenig Kraft sein. Denn das ist die Kraft Gottes, von der wir getragen, von der wir erhalten werden. Und hier steht geschrieben, du Volk, das in Zion oder in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Nein, auch wenn uns Gott das Brot der Drangsal und das Wasser der Trübsal reichen wird. Und das liegt drin, dass wir nicht ungeschoren davonkommen. Aber das sollen wir wissen, dass die Lehrer sich nicht mehr verbergen werden müssen. Denn Gott wird zu dem stehen, was als biblische Belehrung und als prophetische Offenbarung seinem Volke in dieser Zeit gegeben wurde. Wir alle werden das durch die Gnade Gottes miterleben und sehen, was Gott der Herr aus Gnaden unter seinem Volke, das zur Ruhe gekommen ist, aus Gnaden tun wird. Ihr wisst, selbst menschlich und irdisch, wenn irgendwo Unruhe ist, geht alles schief. Und man beschuldigt immer die anderen. Aber wenn irgendwo Unruhe ist, dann geht die Sache nicht so, wie man sie gerne haben möchte. Gott will in dieser Zeit eine schöne Sache machen unter seinem Volk. Er will alles zum Abschluss bringen. Er will all der Unruhe und dem eigenen Wollen und dem eigenen Tun ein Ende setzen. Und sagt, werdet einmal ganz stille. Haltet einmal Ruhe. Und vertraut auf mich. Darin besteht eure Kraft. Und diese Kraft Gottes, die im Vertrauen auf ihn besteht, die möchte er uns heute Abend geben, dass wir nicht länger unruhig sind und andere unruhig machen. Die Sünderin, die zu den Füßen Jesu war, hat auch nicht gesagt, Herr, du hast nicht Heilung gegeben, du hast nicht dies, nicht jenes, gar nichts. Sie ging so gerechtfertigt von dannen. Für sie war alles gleich. Sie war zu den Füßen Jesu. Und welch ein Erlebnis er ihr schenkte, dafür war sie dankbar. Brüder und Schwestern, lasst uns das Gleiche tun an dieser Stätte. Wir wollen nicht sagen, Herr, du hast mich jetzt nicht geistgetauft und nun bin ich böse. Wer gibt uns Grund, böse zu sein, nachdem Gott doch viel mehr an uns getan hat? Wenn ihr heute durch die Länder gehen würdet, um festzustellen, wie viele die Geistestaufe empfangen haben seit der Jahrhundertwende, ich weiß nicht, ob 1 Million ausreicht. In Amerika ist die Pfingstgemeinde die größte protestantische Bewegung, die es gibt. Größer wie die lutherische Kirche, größer wie die Baptistenkirche, größer wie die Methodisten. Es gibt in ganz Amerika nicht eine Denomination, die sich mit den Pfingstgemeinden messen könnte. Es sind Millionen, die die Geistestaufe empfangen haben seit der Jahrhundertwende. Und die Frage ist, wo sind sie heute? Gott tut etwas Größeres und macht euch keine Sorge um die Versiegelung, um die Vollendung. Der lebendige Gott hat die Verantwortung für uns übernommen. Ich ruhe in ihm und werde stille in ihm, damit er reden kann, wie damals zu dem Weibe. Das Weib hat doch nicht geredet, deshalb konnte er reden. Hätte sie da viel hergemacht, wer weiß, was daraus geworden wäre. Aber sie wurde stille. Und der Herr hat geredet. Und seine Worte waren ihr so kostbar. Man ließ nichts, was sie gesagt hat. Weder beim Kommen, noch beim Gehen, noch während sie ihm die Füße wusch. Ihr Herz wird vielleicht Bände gesprochen haben, als sie zu den Füßen des Meisters war. Sie war so überwältigt, so bevorzugt, dass sie dort sein konnte. Sie muss sich dessen bewusst gewesen sein, was ihr geschenkt worden war, dort zu den Füßen des Meisters zu sein. Sonst war er ja immer unterwegs, hat für die Kranken gebeten, wurde von der Volksmenge bedrängt. Aber hier hat sich niemand so recht um ihn gekümmert. Hier konnte sie sich um ihn kümmern. Hier konnte sie zu seinen Füßen niederfallen und ihrem Herzen Raum verschaffen. Nicht ihren Lippen, nicht den Worten. Ihr Herz hatte Gott ihr aufgetan und ihre Tränen liefen heraus. Das ist es, was wir heute Abend brauchen. Uns beim Herrn zu bedanken für das, was er getan hat. Im evangelistischen Dienst folgte die Belehrung der biblischen Wahrheiten, die der Gemeinde zurückerstattet wurden, nach dem urchristlichen Muster. Und danach kam die prophetische Offenbarung, die Öffnung der Siegel und was alles an Geheimnissen Gottes damit zusammenhängt. Jetzt liegt das alles hinter uns und wir begeben uns langsam auf den Berg Karmel. Wir begeben uns langsam auf den Berg Karmel. Aber nicht unten, sondern oben wird die Sache offenbar werden. Und wir müssen einfach Geduld haben. Und die Heilige Schrift sagt, Geduld tut euch Not, auf dass ihr die Verheißungen Gottes erlanget. In diese Geduld haben wir uns zu fassen. Und ich versichere euch noch einmal, mir ist doch am schwersten zumute. Das könnt ihr mir glauben. Aber seitdem der Herr mir dieses Wort heute aufgetragen hat und ich es hier sagen sollte, muss ich mir selber dasselbe Wort auch sagen, dass ich und wir alle uns in Geduld zu fassen haben und dass wir Ruhe halten sollen mit all unseren eigenen Werken und all unserem Wollen. Auch selbst damit, welche Erlebnisse wir mit Gott machen wollen. Sollte es sein, dass Gott jetzt am Ende, wie am Anfang, eine ganze Menge von Gläubigen auf einmal durch ein direktes, übernatürliches Erlebnis mit Geist und Feuertauf. Wer würde es ändern? Das wäre uns doch am liebsten. Und das kann ich euch versichern, dass keine von euch ohne Geistestaufe in die Herrlichkeit hineingehen wird. Ihr werdet sie alle vorher empfangen. Das ist so gewiss, wie Gott es gesagt hat. Ob ich sie einen Tag vor der Entrückung bekomme oder ein Jahr, das ist doch nicht meine Sache. Aber Gott wird die Kraft zuerst in uns hineinlegen, bevor wir hinaufgenommen werden. Denn dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten hervorgebracht hat, die muss in unseren sterblichen Leibern sein. Werdet stille, darin ist eure Kraft. Habt Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Er hat noch keinen enttäuscht und er wird uns nicht enttäuschen. Keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Wer sein Vertrauen auf Bruder Branham gesetzt hat, der ist schon zu Schanden geworden. Und wenn das Jahr 77 vergeht, werden noch viele zu Schanden werden. Und wer sein Vertrauen auf Bruder Frank oder sonst jemand gesetzt hat, wird auch enttäuscht werden. Aber wer sein Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt hat, der kann nicht zu Schanden werden. Der allmächtige Gott garantiert uns die Seligkeit. Er garantiert uns die Herrlichkeit. Er hat's verheißen. Das Blut des Lammes ist geflossen für unsere Versöhnung, für die Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und so gewiss Jesus Christus am Kreuzestamm verblutete, so gewiss sind wir gewaschen und gereinigt und ein Eigentum Jesu Christi für Zeit und für die Ewigkeit. Und so gewiss es kein Hochzeitsmahl ohne Brautgemeinde geben kann, so gewiss wird er seine Gemeinde vollenden. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn unseres Gottes für sein Wort des Trostes und der Kraft und des Mutes, das er uns an diesem Abend aus Gnaden gegeben hat. Und alle Welt möge hören, dass der lebendige Gott sein Angesicht uns zugewandt hat zum Segen und zur Vollendung und zur Offenbarung der Kraft seines Namens und zur Bestätigung seines ewig gültigen Wortes. Gelobt sei sein Name vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Amen. Amen.